Das kann so nicht sein, dass wir Frauen benachteiligt werden, weil unser Schmerz nicht ernst genug genommen wird.
Willkommen zurück bei unserem Bunte Gesundheitspodcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute mit einem Thema, das absolut alle Frauen angeht und gerne auch die Männer. Es geht um Empowerment rund um den weiblichen Körper, also alles, was mit dem Besuch bei der Frauenärztin oder dem Frauenarzt zusammenhängt. Eine Scheide hat nur eine Berechtigung, wenn in ihr ein Schwert steckt. Dieser Satz, der ziemlich knackig ist, ist von Professorin Dr. Mandy Mangler, der Gynäkologin aus Berlin, die weibliches Empowerment am Herzen, also dass wir Frauen wirklich die Chefin über unseren eigenen Körper werden. Denn wir merken einfach oft gar nicht, wie männlich geprägt diese ganze Sichtweise rund um dieses Thema weiblicher Körper ist. Mandy Mangler ist eine der wenigen Chefärztinnen in ihrem Fach und sie ist es gewohnt, Männern unangenehme Fragen zu stellen. Ihr Anliegen ist aber nicht, Männer zu bashen, sondern für eine geschlechtergerechte Gesellschaft einzutreten. Sie ist Chefärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin in drei Berliner Kliniken, hat eine minimalinvasive OP-Technik bei Gebärmutterhalskrebs erdacht, die es Frauen ermöglicht, danach noch schwanger zu werden, ist Autorin des großen Gyn-Buchs, in dem wirklich nichts ungefragt bleibt, hat einen eigenen Podcast Gyncast, ist Trägerin des Berliner Frauenpreises und weiterer Preise und 5 Kinder hat sie auch noch. Puh! Herzlich willkommen, Mandy Mangler.
Hallo, ich freue mich sehr.
Sie stehen wie keine andere Ärztin für die neue Richtung der feministischen Gynäkologie. Was ist das und warum brauchen wir sie? Und wer überhaupt, Frauen und auch die Männer?
Ja, fragt man sich eigentlich, ne? Weil Gynäkologie sollte ja per se irgendwie aus Frauenperspektive vielleicht gedacht sein. Ist es aber leider nicht, weil Medizin über Jahrhunderte eine männlich geprägte Wissenschaft war und das merkt man sogar in der Gynäkologie noch.
Ja, ich habe eingangs diesen Satz zitiert, der sicher bei vielen Fragen aufgeworfen hat. Jetzt kommt eben die Auflösung, es geht darum, Männer, also diese männlich dominierte Gynäkologie, die zu lange unseren Blick auf den weiblichen Körper geprägt hat, einmal aufzulösen. Inwiefern dieser Satz, was steckt dahinter?
Ja, das ist interessant. Wir haben in unserer Gesellschaft, aber eben auch in der Medizin den sogenannten Male Gaze, also den männlichen Blickwinkel auf alle möglichen Fragestellungen. Und das merkt man. Und das ist für alle Menschen, die nicht einem männlichen Mainstream entsprechend, eben nicht so gut. Also auch für ganz viele Männer nicht gut, weil sie nicht dem männlichen Mainstream entsprechen. Und wir haben so Medizin aus dieser Standard-Patientenperspektive durchkonjugiert. Und das führt dazu, dass ganz viele Menschen hinten drüber fallen und nicht gesehen werden und in ihren Bedürfnissen auch nicht erkannt und abgebildet werden. Deswegen ist feministische Gynäkologie vielleicht einfach nur so ein Synonym für individualisierte Medizin. Und individualisierte Medizin ist dann wiederum für Männer und Frauen und für alle Menschen gut, weil sie das Individuum in den Blick nimmt und dieses eben behandelt und sieht ganzheitlich und so weiter. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Medizin der Gegenwart oder Medizin der Zukunft definitiv ist, dass wir nicht mehr so eine Pauschal-Antwort geben, sondern wirklich auf das Individuum zugeschnittene Antworten. Und die sind manchmal unterschiedlich auch. Da kann man nicht so ein Gießkannenprinzip durchführen.
Es geht ja da auch ganz viel um Begrifflichkeiten, wie eben Scheide, Vulva, Jungfernhäutchen. Da haben Sie im Buch total interessante Fakten aufgelistet, die einem wirklich die Augen öffnen. Vielleicht können Sie da einige Beispiele mal nennen.
Ja, also dieser männliche Blick oder dieser Blick, der nicht aus der Perspektive der Patientin gestellt ist in der Gynäkologie, das ist ja interessant. Man denkt ja eigentlich so, Medizin, hä, das ist ja was für Patienten und Patientinnen, das muss ja aus deren Perspektive gedacht sein. Ist es aber nicht, nicht nur in der Gynäkologie nicht, sondern insgesamt, wir kommen jetzt erst dazu, durch bestimmte Mittel und Wege den Blick der Patienten einzunehmen. Und das nennt sich so PROMs und PREMs, das sind Patient-Related Outcome und Experience Measurements. Das ist ein Mittel, dass man fragt, was bedeutet denn für dich als Patient oder Patientin Gesundheit? Ja, weil wir Mediziner und Medizinerinnen, wir denken uns immer, was die Patientin denken könnte und dann machen wir irgendwas. Und das ist ja eigentlich nicht richtig, sondern eigentlich müsste ja die Patientin sagen, was sie als Gesundheit wichtig findet und nicht wir für sie. Und in der Gynäkologie bedeutet das zum Beispiel eben auch so Themen wie, wie spricht man Menschen an, reduziert man sie auf ihr Frausein oder dürfen sie Menschen sein, was ist das Jungfernhäutchen, was ist eine Vagina relevant für Sexualität von Frauen? Nein, ist nicht, sondern das relevante Organ für Sexualität ist zum Beispiel die Klitoris, die über Jahrhunderte geghostet wurde und rausradiert aus den Büchern aufgrund eines nicht weiblichen Blickwinkels in der Gynäkologie. Aber das betrifft auch ganz viele andere Sachen. Das ist interessant, sich die Frage zu stellen, wie können wir das verbessern und bringt es was, das zu verbessern oder müssen wir das überhaupt verbessern? Und da wurden ja Bücher zugeschrieben, dass das für Frauen und Menschen, die nicht dem Mainstream entsprechend eben von Nachteil ist, dass die Medizin nicht aus ihrer Perspektive gedacht ist.
Mhm. Nochmal zu diesen Begriffen. Also wir haben ja irgendwie den Kitzler parat oder das Jungfernhäutchen, das es ja gar nicht gibt, sagen Sie. Die Scheide ist letztlich auch eine Fehlübersetzung. Und deswegen haben Sie diesen Satz ja gesagt, eine Scheide ist einfach nur was, wo ein Schwert drin steckt und bestimmt nicht das weibliche Organ. Also wir haben irgendwie ganz lange mit diesen falschen Begriffen hantiert und die ja auch als Frau übernommen, was ich irgendwie ziemlich erschreckend fand, als ich das Buch dann las.
Ja, wir können da gar nichts dafür. Das ist ja so eine gesellschaftliche Entwicklung und das ist ja immer ein Prozess. Wir entwickeln uns stetig weiter und hinterfragen vielleicht Dinge und sind in der Lage, die vielleicht jetzt mit einem anderen Kontext, weil wir mehr wissen, auch nochmal anders zu denken. Aber dadurch, dass eben die Medizin so männlich war und Frauen aus den Universitäten ferngehalten wurden, konnten sie auch nicht ihre Perspektive einbringen, die vielleicht klarer gemacht hätte, dass eine Vagina für eine Penetration vielleicht gut ist, aber für einen Orgasmus zum Beispiel der Frau nicht so relevant. Und das wurde ganz lange nicht so wahrgenommen als solches. Und deswegen haben wir in unserer Gesellschaft das falsche Pärchen anatomisch gebildet, nämlich das falsche Pärchen Penis und Vagina in sowieso einer sehr heteronormativen Betrachtung. Also wenn man überhaupt sozusagen von Frau-Mann-Beziehungen ausgeht, dann haben wir also gedacht, das Sexualorgan des Mannes ist der Penis und das Sexualorgan der Frau ist die Vagina oder Scheide.
Mhm.
Und das ist anatomisch falsch. Das kann man ganz klar sagen. Die anatomisch korrekte Paarung wäre der Penis und die Klitoris.
Mhm.
Das heißt, die Klitoris ist genau das gleiche Organ wie der Penis und der Penis ist das gleiche Organ wie die Klitoris. Und das zu verstehen, hilft sehr viel, auch Sexualität zu verstehen oder Anatomie und damit auch eben ein Stück weit Gesundheit.
Mhm. In Ihrem Buch bringen Sie auch ein interessantes Beispiel von einem Kongress. Da diskutierten Sie mit Männern eine OP-Technik. Für den Arzt war weiterhin diese mögliche Befeuchtung der Vagina wichtig. Also er sagte, die Sexualität funktioniert weiter gut. Dann haben Sie gefragt, wie es denn mit der Klitoris sei, also der weiblichen Lustempfindung. Waren die Kollegen ratlos, denn es ging einfach nur um diese Befeuchtung. Einer verließ dann den Raum und sie waren fassungslos. Ist das dann, also die Männer, ist das öfter so, wenn sie mit Männern anfangen zu diskutieren? Und woher nimmt man die Power, immer weiterzumachen?
Nein, das war eine Situation, die mich tatsächlich auch total erstaunt hat. Also der Kollege hat wütend den Raum verlassen, als wir darüber gesprochen haben, was jetzt für die Sexualität einer Frau wichtig ist, die Befeuchtung der Vagina oder die Klitoris. Und er war der Meinung, die befeuchtete Vagina ist eben wichtig und war irgendwie auch hilflos und wütend und so und musste rausgehen und sich sammeln auf meinen Diskussionsbeitrag, dass die Klitoris relevant ist. Und das war tatsächlich spektakulär, hat mir aber nochmal vor Augen geführt, dass es nicht ein Selbstläufer ist, das zu verstehen, sondern dass man aktiv versuchen kann oder sollte oder wie auch immer, das Thema weibliche Sexualität zu verstehen, wenn man möchte. Und dass es eben nicht selbsterklärend ist, auch selbst wenn man ein hochspezialisierter Gynäkologe ist, was er war. Und nö, die häufigste Reaktion, die ich von Männern bekomme, ist Augenrollen natürlich.
Ja.
Leicht genervtes Augenrollen. Weil sie mit ihrer Perspektive und warum muss es denn, warum kann sie nicht einfach schweigen?
Wie nervt.
So wie es sich gehört. Und aber natürlich ist das interessant, auch gesellschaftlich interessant, wie wir da hingekommen sind, dass wir diese Art von so verfestigten Patriarchat haben, so einer verfestigten Struktur, die von Männern für Männer geprägt wurde, wo wir Frauen nur so langsam irgendwie unsere Spielregeln mitdefinieren können des öffentlichen Lebens oder jetzt immer mehr unsere Spielregeln mit einbringen. Und das sieht man ja auch in politischen Ansichten, dass sich Frauen und Männer auseinanderbewegen. Das sorgt für offensichtlich eine Art von Disruption, eine Art von Irritation auch. Und das ist nicht so, dass Männer sagen, hey, Moment mal, das stimmt. Über Jahrhunderte, Jahrtausende hat das Patriarchat euch entmächtigt und euch nicht nur eure Perspektive genommen, sondern auch eure Deutungshoheit und so weiter. Wir geben die euch jetzt zurück oder wir arbeiten gemeinsam daran, dass diese Selbstverständlichkeit wir wieder in unsere Gesellschaft reinbringen. Das ist leider nicht der Fall. Das fällt männlichen Menschen sehr, sehr schwer, diese Perspektive einzunehmen. Nicht allen natürlich, aber vielen fällt es sehr, sehr schwer, weil diese privilegierte Situation so abzugeben oder zu hinterfragen oder auch die Verantwortung zu übernehmen. Ganz oft höre ich auch so von Menschen, ja, kann ich da nichts dafür, was die vor 100 Jahren gemacht haben? ja, kannst du vielleicht nichts dafür, aber du lebst sozusagen auf den Privilegien, die sich daraus ergeben haben. Und das zu hinterfragen und einmal zu sagen, steile These, Frauen sind auch Menschen und Frauen müssen diese oder sollten diese Gesellschaft genauso mitprägen und sollten abgebildet sein. Diese steile These sorgt immer wieder für Augenrollen, Irritationen, Wut, Canceln und so weiter.
Mhm. Sie selbst haben ja auch gebraucht, um das alles zu verstehen. Also Sie waren ja auch Studentin und haben das alles einfach so erstmal gelernt. Wann kam denn dieser Wendepunkt? Was war da los? Waren das die Geburten Ihrer Kinder? Also das ganze System zu durchschauen oder zu hinterfragen, wie kam das?
Also ich glaube, dass jede Frau immer wieder Irritationen hat. Es geht los mit, wenn man Teenager ist und auf der Straße hinterhergepfiffen wird oder man sexualisiert wird, obwohl man eigentlich noch ein Kind ist. Mhm. Und dann zieht sich das ja durchs ganze Leben durch, dass man irgendwie auf sein Frausein zurückgeworfen wird und dass man nicht einfach Mensch sein kann. Das ist so unabhängig jetzt von der Medizin etwas, glaube ich, was uns allen Frauen begegnet. Und in der Medizin war es dann so, als ich dann Gynäkologin wurde, gab es so ganz viele Bereiche, wo es keine Antwort gab. Also wo irgendwie so weiße Flecken waren. Also zum Beispiel PCO-Syndrom, was 10% der Frauen betrifft. Oder Endometriose, was auch 10% der Frauen betrifft. Oder andere Dinge, da gab es keine Forschung dazu. Oder nicht so eine Forschung, dass wir Antworten gehabt hätten, um sie den Frauen zu geben. Und dann dachte ich immer, naja, das weiß ich vielleicht nicht, weil ich das nicht gefunden habe in der Forschung. Oder hat mich immer gewundert, warum es diese Antworten nicht gibt. Und erst viel später habe ich begriffen, dass das ein systemisches Problem ist, dass wir die Antworten nicht haben, weil wir die Fragen nicht gestellt haben, weil zu wenig Frauen in Führungspositionen sind, um ihre Perspektiven mit einzubringen, weil das nicht relevant genug war in der Medizin, um es zu beantworten, weil wir Medizin für einen männlichen Mainstream gemacht haben und so weiter und so fort. Und da irgendwann, das war ein langer Prozess, irgendwann ist mir das so klar geworden und das war sehr, sehr schmerzhaft auch, weil ich Gynäkologie sehr liebe. Also ich mag sehr dieses Fach, so mit Frauen zu arbeiten, für Frauen zu arbeiten, deren Perspektive sie ganzheitlich zu verstehen und zu unterstützen und so. Und das war dann sehr schmerzhaft zu begreifen, dass Gynäkologie ein letztendlich auch ein Machtinstrument ist über Frauen und nicht das Potenzial genutzt hat, was es hat. Nämlich die Frauenheilkunde könnte ja Frauen extrem ermächtigen. Mhm. Ja? Sie könnte ja verstehen als Fach, dass sie so nah an den Frauen dran ist, dass sie ihnen so viel Kraft und Macht geben kann, ihren Körper zu verstehen, Gesundheit zu haben, sie zu ermächtigen, dass sie dadurch gestärkt auch in dieser Gesellschaft wirken können. Aber Gynäkologie war ganz oft ein entmächtigendes Mittel. Und das fand ich so, so schmerzhaft zu verstehen, dass wir nicht in der ersten Reihe stehen, wenn es darum geht, sich für Frauen einzusetzen.
Ja.
Viele, viele Gynäkologen stehen in der ersten Reihe, aber das Fach an sich bleibt in Deutschland hinter seinen Möglichkeiten zurück.
Ist das woanders anders, in den USA zum Beispiel? Viele Begriffe sind ja auch Englisch, die Sie jetzt schon verwendet haben am Anfang.
Nein, das ist in allen patriarchalen Strukturen so, dass Gynäkologie als systematische Möglichkeit, Frauen auch zu regulieren oder Frauen, ja, Macht über Frauen auszuüben, da ist, ja. Jetzt ist Medizin an sich auch sehr hierarchisch, schon per se, aber in der Gynäkologie nochmal sehr viel ein sensibler Bereich, finde ich, der eben nochmal mehr auch da in der Verantwortung liegt, meiner Meinung nach. Und ich kenne kein Land, wo das so perfekt, also wo das im Sinne der Frauen tatsächlich umgesetzt wird. Es gibt Länder, die es besser machen als wir, definitiv. Zum Beispiel Frankreich, Kanada, Großbritannien, die zum Beispiel Selbstbestimmungsrechte der Frau ganz anders wahrnehmen als wir in Deutschland und der Frau und dem Körper der Frau zugestehen, dass die Frau darüber entscheiden kann und sollte und nicht eben zum Beispiel Gesetze.
In welchen Situationen zum Beispiel?
In Situationen wie zum Beispiel, wenn es um reproduktive Selbstbestimmung geht. Mhm. Also wie nehme ich reproduktive Maßnahmen wahr? Also zum Beispiel künstliche Befruchtung oder selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche, die ja in Deutschland in einer Art und Weise geregelt sind, dass sie sich auf die hinterletzten konservativen Plätze der Europas stellt, leider. Und eben nicht den Frauen zugestehen, dass sie selbstbestimmt klug genug für ihren Körper diese Entscheidung treffen dürfen.
Ja. Wie können wir das ändern? Es ist Als erstes wichtig, dass wir darüber anders sprechen, andere Begriffe verwenden. Wie können wir unseren Töchtern diesbezüglich begegnen? Was ihnen vorleben? Also wo fängt dieses Ändern an?
Ich glaube, das ist ein Puzzle, was sich aus vielen, vielen Bausteinen zusammensetzt. Erstmal können wir immer hinterfragen, wie geschlechtergerecht sind wir? Behandeln wir uns selber? Behandeln unsere Töchter? Was gestehen wir ihnen zu? Und so weiter. Und was fordern wir für sie auch ein? Was dürfen oder sollten wir für sie einfordern? Und wie behandeln wir sie? Und manchmal reicht es aber auch nicht. Man denkt immer, ja, wenn ich meine Töchter geschlechtergerecht erziehe, dann wird es schon alles. Aber wir vergessen, wie sehr sie auch wiederum in dieser Gesellschaft verhaftet sind und ausgesetzt über Filme, Kunst, Bücher, Schule, Kindergärten, sind sie ja diesen Strukturen ausgesetzt. Und wir kriegen die vorgelebt und kriegen die immer wieder in Filmen und Kunst und so weiter vorgekaut am Ende des Tages. Und deswegen verinnerlichen sie es natürlich auch auf eine Art und Weise. Aber es hilft natürlich schon als Familie auch, sich zu fragen, wie man mit den Söhnen und den Töchtern umgeht und wie gleich man sie erzieht. Und klar, das Wording, also wie wir darüber sprechen, ist auch ein wichtiger Baustein, finde ich. Ob wir sagen, dieses Mädchen hat eine Scheide und ihr dann erzählen, dass sie eine Scheide hat. Oder wenn wir sagen, sie hat eine Vulva und in der Vulva ist die Klitoris. Ich habe neulich meinen Töchtern versucht zu erklären, was eine Vagina ist. Und die sind jetzt 7 und 9, demnächst 8. Ich bin total an meine Grenzen gestoßen, so einem 7-jährigen Kind zu erklären, was eine Vagina ist. Also es ist mir gar nicht gelungen, weil das so ein abstrakter Begriff ist. Und es ist auch so ein nutzloses Organ am Ende des Tages. Es ist für penetrativen Sex da. Aber erklär das mal einer 7-Jährigen. Also habe ich gar nicht hinbekommen. Das ist ja nicht ihr Sexualorgan, sondern die Klitoris ist ja ihr Sexualorgan und die Vulva ist ihr Geschlechtsorgan. Also schwierig, finde ich.
Das stimmt. Vielleicht da kommen die Babys raus. Das ist ja bei kleinen Mädchen immer auch ein wichtiges Thema, dass man es so erklärt. Ja. Die Klitoris, genau, nimmt im Buch auch viel Platz ein, wie bei der Frau auch. Was ist bei diesem Lustempfinden wichtig? Sie haben ja dafür gekämpft, dass die Klitoris in einem OP-Aufklärungsbogen für Frauen erstmal eingezeichnet wird. Vorher hieß es da stets, das kapieren die Frauen nicht. Zu schwierig. Ist ja schon mal unfassbar.
Ja.
Was sollten wir über die weibliche Lust wissen?
Über die weibliche Lust können wir wissen, dass wir erstmal vielleicht die Vagina von ihrem Thron runternehmen, auf dem sie zu Unrecht ist, also auf Platz 1. Und erstmal die Klitoris auf Platz 1. Erstmal Klitoris auf die 1. Und der Rest ist dann fast ein Selbstläufer. Weil wenn wir verstehen, dass die Klitoris das Sexualorgan ist, das Lustorgan der Frau, dann können wir von da aus uns weiter bewegen. Und darüber habe ich auch ein neues Buch geschrieben, über die Klitoris. Das handelt nur ausschließlich von der Anatomie der
Wahnsinn.
Klitoris und wie man die Klitoris nutzen kann und welchen Stellenwert sie hat. Genau, und das ist schon mal auf jeden Fall eine gute Perspektive.
Toll fand ich auch den Satz, nur Männer haben vaginale Orgasmen.
Ja, genau, also, der stammt nicht von mir, sondern der stammt von einer sehr klugen Sexualtherapeutin, einer niederländischen. Und sie hat eben diesen Spruch gesagt und wenn man den kurz auf sich wirken lässt, dann versteht man, dass eben Männer vaginale Orgasmen haben und Frauen nicht.
Was ist denn dieser Orgasm Gap, über den schreiben Sie auch, wie kann man den verändern?
Ja, der Orgasm Gap, also es ist evidenzbasiert in Studien nachgewiesen, dass Frauen bei Sexualkontakten zwischen Frauen und Männern weniger Orgasmen haben. Übrigens die höchste Orgasmusrate haben Mann-Mann- und Frau-Frau-Beziehungen. Die haben zuverlässig hohe Orgasmusraten. Was bedeutet bei Frau-Frau-Sexualkontakten? Es geht schon mit dem Orgasmus. Ne? Es ist nicht so, dass das nicht geht, sondern es geht schon. Und die Frau-Mann-Sexualkontakte bedeuten ungefähr, dass Männer doppelt so viele Orgasmen haben wie Frauen, rein statistisch. Bei Sexualkontakten kommt immer ein bisschen drauf an, was man sich anguckt, ob One-Night-Stands oder richtige Paarbeziehungen. Aber definitiv ist es evidenzbasiert nachgewiesen, dass da weniger Orgasmen bei Frauen geschehen.
Sie haben eben selber den Podcast, in dem Sie auch auffordern, Themen einzureichen. Was liegt den Frauen da besonders am Herzen oder ist das eine ganze Bandbreite?
Das ist interessant. Beim Gyncast, da wollten wir eigentlich nur so 10 Folgen drehen, aufnehmen und mal so Frauenthemen irgendwie für Patientinnen zur Verfügung stellen. Und jetzt machen wir den schon seit 6 Jahren,
wow,
weil wir gemerkt haben, dass Frauen wirklich diverse Anfragen auch haben. Also es geht dann nicht nur um Sexualität oder um Klitoris, sondern es geht auch um, wir haben jetzt eine tolle Anfragen gehabt zu Borderline-Tumoren. Das sind so Erkrankungen, die Frauen haben, nicht so wahnsinnig häufig, aber so zieht es sich durch die gesamte, das Leben einer Frau. Weil ich finde, wir sind ja alles Säugetiere, Männer und Frauen. Aber wir Frauen, wir haben durch den Zyklus, den wir haben, eine Zeit unseres Lebens, damit verbundene Herausforderungen. Ne? Mhm. Zum Beispiel Verhütung oder Geburt, Stillen, Menopause. Das alles hat mit dem Zyklus zu tun. Und Frauen werden im Laufe ihres Lebens alles im Prinzip Gynäkologinnen, weil sie setzen sich zwangsläufig mit diesen Themen auseinander. Müssen sie, weil es ihren Körper betrifft. Und deswegen werden sie nach und nach zu Expertinnen dafür. Und ich finde, das ist sehr viel wert, weil es hat sehr viel auch mit Gesundheit und Gesundheitsvorsorge zu tun. Und dass man eben, wenn man Expertin für seinen eigenen Körper ist, dann ist man zwangsläufig, hat man Potenzial, gesünder zu sein. Und das ist schön. Genau. Und von daher haben wir da ganz viele Themen in dem Gyncast, die wir besprechen.
Ja. Also ist nicht vielleicht Endometriose gerade so ein Trend, ja, oder eben PCO auch? Also es gibt schon Themen, die sich rauskristallisieren.
Das stimmt, ja. Mhm. Die letzte Folge haben wir auch zur Endometriose aufgenommen, ja.
Mhm. Ja, also dort mal reinhören sonst. Man wäre gern bei Ihnen in der Behandlung, oder ich spreche für mich natürlich nur. Wie finde ich denn die richtige Ärztin für mich, für eine, wie Sie ja im Buch sagen, Behandlung zu dieser speziellen Frau passt?
Ja, das ist gar nicht so einfach und man kann ja auch nicht immer hunderte von Kilometern reisen, sondern es ist gut und es gibt viele, viele richtig tolle Gynäkologen und Gynäkologinnen. Ich merke das immer, wenn ich so Fortbildungen veranstalte und dann auch so progressive Themen bearbeite. Zum Beispiel neulich hatten wir eine Fortbildung zu Transidentität. Mhm. Oder zu Schwangerschaftsabbrüchen oder reproduktiven Rechten. Und manchmal denke ich dann, wenn ich so eine Veranstaltung mache vorher, oh Gott, keiner wird kommen. Das ist so ein Thema, so ein Randthema und so. Und dann kommen so viele Leute, so viele kluge Gynäkologen und Gynäkologinnen und zeigen mir auch, dass sie an diesen Themen interessiert sind. Und die Mehrheit der Gynäkologen und Gynäkologinnen ist sehr, sehr progressiv und steht in der ersten Reihe, um Frauen zu unterstützen. Aber häufig sind die Machtpositionen eben von anderen Menschen besetzt und man muss da echt von einer numerischen, also zahlenmäßigen Minderheit sprechen. Also zahlenmäßig ist es eine Minderheit, aber die Machtpositionen sind von ihnen besetzt und deswegen geben sie den Ton an auch oder können Strukturen schaffen. Und deswegen, also wie finde ich jetzt eine Gynäkologin, indem ich erstmal gucke, wer ist in meiner Nähe und dann tatsächlich ins Gespräch gehe und auch verstehe, dass Gynäkologinnen und Ärztinnen auch nur Menschen sind und dass sie bedürftig sind. Wir sind bedürftig für eine Feedbackstruktur, dass wir ganz klar versuchen, gemeinsam mehr Gesundheit zu erwirken. Also kluge Gynäkologinnen haben verstanden, dass die Frau Expertin für ihren eigenen Körper ist und dass man selber Medizin studiert hat und Experte oder Expertin für eben Medizin ist. Und gemeinsam kann man ein rundes Konzept für Gesundheit entwerfen. Und das, glaube ich, ist gut, wenn man da jemanden findet, mit dem man sich auf dieses Konzept zum Beispiel einigt oder auf das Konzept, was zu einem selbst passt. Und das geht am besten in ein Gespräch und dass man guckt, wie passt die Praxis zu mir? Fühle ich mich gesehen und erkannt mit meinen Bedürfnissen? Kann ich Dinge ansprechen? Ist es so, dass mir eine Meinung aufgezwungen wird? Oder darf ich auch da sein mit meiner Meinung, die vielleicht anders ist, als die Gynäkologin für sich selbst entscheiden würde? Ist ja völlig in Ordnung. Aber es ist ja sozusagen mein Körper und für den da sollte und darf ich entscheiden.
Ja.
Genau.
Das höre ich auch öfter von Freundinnen oder auch von gerade jüngeren Frauen, dass sie sagen, ich habe Schmerzen und werden dann irgendwie abgewimmelt. Wie stehe ich dann im Gespräch für mich ein, wenn ich das vielleicht noch nicht gewohnt bin zu tun mit 20, 23?
Ja, genau, da gibt's sehr gute Studien auch dazu, die zeigen Medical Gaslighting, also dass man nicht ernst genommen wird von seinen Ärzten. Das betrifft überproportional viele Frauen. Männer erleben das auch zu 37% und Frauen erleben das zu 70% im Arzt-Patienten-Kontakt. Und das ist natürlich eine wahnsinnig hohe Zahl auch, muss man sagen, ne? Dass man sagt, okay, wie kann es denn sein, dass so viele Menschen sich bei ihren Ärzten nicht gut aufgehoben fühlen?
Ja.
Und deswegen Schmerzen, gibt es Studien auch, die zeigen, Frauen warten bei den gleichen Schmerzen länger in der Notaufnahme, kriegen weniger Schmerzmittel und so weiter. Das wissen wir jetzt alles durch Studien und ist evidenzbasiert sozusagen nachgewiesen. Und das ist natürlich tragisch. Das kann so nicht sein, ne? Dass wir Frauen benachteiligt werden, weil unser Schmerz nicht ernst genug genommen wird. Das darf heute nicht mehr sein.
Also einfach dann im Gespräch dranbleiben oder eben den Arzt wechseln, wenn nötig.
Im Zweifelsfall ja. Aber es lohnt sich, finde ich, auch nochmal richtig reinzugehen und zu sagen, lass uns doch mal gemeinsam besser werden. So, ne? Also es ist ja auch unsere Gesellschaft, die wir sozusagen formen, alle gemeinsam.
Ja. Was sollte jede Frau in Sachen Vorbeugen, Vorsorge wissen? Sie sind ja eben auch eine Vorreiterin bei HPV, was jetzt die OP-Technik angeht. Das können, glaube ich, nur 3 Ärzte in Deutschland, diese spezielle Technik. Oder die haben Sie entdeckt, erfunden?
Mit weiterentwickelt, ja. Genau. Also genau, wenig Zentren in Deutschland bieten das an, weil es eine so komplexe, dreidimensionale OP ist im Becken. Vorsorge ist ein wahnsinnig interessantes Thema auch, finde ich, weil es gab jetzt gerade wieder neue Zahlen, dass weniger Frauen zur Vorsorge gehen als bisher. Und da muss man ja sagen, das ist schade, weil offensichtlich gelingt es uns nicht, die Frauen zu bewegen, zu uns zu kommen. Warum ist es so, ne? Und was können wir als Profis tun, damit die Menschen eben auch das gut finden, zu uns zu kommen, wertvoll und ein Mehr an Gesundheit? Und da sind wir alle gefragt, glaube ich, weil Vorsorge ist immer besser, einer Krankheit einen Schritt voraus zu sein, als ihr hinterher zu rennen. Und Vorsorge, da sollte man einfach bei seiner Krankenkasse mal auf der Homepage vorbeigucken und gucken, was die alles anbieten. Da finden sich ganz tolle Angebote über Zahngesundheit, Brustgesundheit, sogar sexuell übertragbare Erkrankungen, Darmkrebsvorsorge, Prostata und so weiter. Also es gibt so viele Vorsorgeuntersuchungen und das lohnt sich schon, Hautkrebs, die alle wahrzunehmen, weil man dann eben Erkrankungen frühzeitig erkennen kann und nicht erst, wenn sie zu spät sind.
Ja, sexuell übertragbare Krankheiten ist noch so ein Stichpunkt. Was macht Ihnen heutzutage Sorgen? Sind es die? Da gibt es ja sogar leider ein Comeback. Oder sind es Schönheits-OPs? Auch gerade bei den weiblichen Sexualorganen, die ja oft manchmal notwendig sind, aber oft auch so einem pornografischen Verständnis entsprechen. Oder ist es die zunehmende Misogynie? Also wenn wir an Trump und seine Herren denken, das greift ja irgendwie um sich.
Ist tatsächlich Letzteres, also die zunehmende Frauenfeindlichkeit, die sich auch medizinisch bemerkbar macht. Also ist es anders als vor ein paar Jahren noch, wo man sich geschämt hat, wenn nicht genügend Frauen auf dem Podium waren oder wenn man die weibliche Perspektive nicht mitgedacht hat. Ist jetzt viel schamloser, sind eben keine Frauen da, Pech. Oder auch viel schamloser eben diese Fremdbestimmung von Frauen, auch politisch. Das macht mir schon irgendwie Bedenken, weil das so auch konträr ist, nach meinem Empfinden, mit dem, was Frauen möchten. Frauen möchten ja nicht fremdbestimmt werden und dass für sie Entscheidungen getroffen werden und dass man ihnen abspricht, selber klug genug zu sein, um diese Lebensentscheidungen eben für sich nachvollziehbar zu handhaben. Und deswegen, sexuelle übertragbare Erkrankungen sind auch wichtig, haben wir in Deutschland, sagen wir mal, immerhin ganz gut im Blick. Und andere Erkrankungen, also diese Misogynie, diese Frauenfeindlichkeit, die führt halt dazu, dass Frauenperspektiven nicht richtig abgebildet sind und dass man auch das auch viel schamloser wieder einfach ignoriert, diese Frauenperspektive. Und dieses Wort Gendermedizin, das Gendern ist so ein Reizwort geworden, aber Gendermedizin ist nur ein anderes Wort für individualisierte Medizin, für Männer und für Frauen. Das hat jetzt eigentlich gar nicht so viel mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit wirklich einem individualisierten Blick auf die Menschen. Und da gibt es ja sogar ein Parteiprogramm in Deutschland, was die Genderforschung abschaffen möchte, weil da steht im Parteiprogramm, wir schaffen Gendermedizin und Genderforschung ab. Das ist alles Quatsch. Und da muss man sagen, das ist gefährlich für uns, weil wir dann in die 60er, 70er Jahre zurückkatapultiert werden medizinisch. Es ist nicht die Medizin der Zukunft, die einfach von einem Mainstream her leitet, Medizin, sondern wir müssen die Menschen einzeln begreifen und behandeln. Yeah. Und dann haben wir eine starke Medizin.
Mhm. Queer ist ja auch sowas, was eher dann abgeschafft werden soll. Wie hat das Verständnis von Queer Ihr Fachgebiet überhaupt verändert? Da hat sich ja in den letzten Jahren sicher wahnsinnig viel getan.
Ja, würde man sich wünschen. Auf der anderen Seite, wir haben so eine Fachzeitschrift, alle medizinischen Bereiche haben ihre eigene Fachzeitschrift. Architekten haben ihre eigene Fachzeitschrift und Tierärzte und Tierärztinnen und so.
Ja.
Und die Zeitung der Tierärzte hieß immer früher auch der Tierarzt. Und jetzt wurde das geändert. Das heißt jetzt Tierarzt und Tierärztin. Also ungefähr, ich weiß nicht ganz genau, oder Tierärztin oder so, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall werden Ärztinnen mitgedacht. Und die Fachzeitschrift der Gynäkologie, darf man mal raten, wie die heißt? Die heißt natürlich Frauenarzt. Und das Wort Frauenarzt ist halt, wenn man es ganz genau betrachtet, ja, wenn es ganz genau betrachtet, dann ist es mehrfach diskriminierend, weil wir behandeln nicht nur Frauen. Wir behandeln Menschen, die vielleicht weibliche Organe haben oder gynäkologische Organe, aber es sind eben nicht nur Frauen. Und Arzt, ne? Zum Beispiel, ich bin kein Arzt, ich möchte auch nicht als Arzt angesprochen werden, sondern ich möchte schon als das Individuum gesehen werden, was ich bin. Und deswegen ist dieses Wort schwierig und wir haben schon mehrfach auch gebeten darum, dass man diese Fachzeitschrift umbenennt. Es ist sehr, sehr schwierig und deswegen ist jetzt, sagen wir mal, das Verständnis für nicht-binäre Situationen noch nicht so ganz, sagen wir mal, in der Gynäkologie durchdrungen. In den klugen Gynäkologinnen, die niedergelassen sind, schon. Und viele, zum Beispiel, wenn jemand zu ihnen kommt, fragen, wie möchten sie angesprochen werden? Und ganz ehrlich, am Ende des Tages, ne, also ich bin Mandy Mangler, eine Frau, ich fühle mich auch irgendwo als Frau, aber am Ende des Tages bin ich natürlich ein Mensch. Und ob ich jetzt noch zusätzlich eine Frau bin und mich als Frau sehe und welches Organ zwischen meinen Beinen ist, das ist doch am Ende des Tages komplett egal eigentlich. Und es müsste doch eigentlich nicht eine Wertung meiner Person über mein Frausein erfolgen. Mhm. Erfolgt aber die ganze Zeit. Ich werde gewertet und meistens eben abgewertet, weil ich eine Frau bin. Und ich möchte das aber nicht. Ich möchte als Mensch gesehen und behandelt werden, so wie Männer auch behandelt werden. Und ich merke ganz oft, werde ich so behandelt, wie ein Mann nicht behandelt werden würde. Und das finde ich schade. Und solange wir da noch nicht sind, müssen wir dieses Thema noch weiter bearbeiten und uns dem stellen auch, finde ich, bis wir eine hoffentlich gleichberechtigte Zivilisierung, Gesellschaft erreicht haben.
Ja.
Haben wir noch nicht.
Das ist allerdings jetzt auch wirklich irre. Wie hat der Tierarzt geschafft, seine Zeitschrift jetzt Tierärztin zu nennen und sie nicht die Gynäkologin?
Ja, im Übrigen fast alle anderen Fachgesellschaften haben es geschafft. Die Architekten machen was Interessantes. Die nennen eine Zeitschrift Die Architekt. Als witziges Wortspiel.
Ja.
Finde ich interessant.
Ja.
Es gibt viele Lösungsmöglichkeiten dafür. Man muss die ja nicht Frauenärztin nennen, jetzt noch 200 Jahre, weil sie jetzt 200 Jahre Frauenarzt genannt hat, obwohl mir das natürlich sehr gut gefallen würde. Aber man kann sie ja, was weiß ich, wie nennen, Gynäkologie oder Medizin für was weiß ich, für Gynäkologie oder irgendwas. Aber
die Verhütung der Zukunft und die Zukunft der Gynäkologie, wird es da den beliebten Untersuchungsstuhl weitergeben? Was erwartet uns?
Ah ja, auch. Also wenn wir jetzt ernst in die Zukunft gucken, dann ist vielleicht dieser Stuhl nicht mehr notwendig und vaginale Untersuchungen vielleicht nicht mehr so notwendig, weil wir zum Beispiel Menstruationsblut oder Flüssigkeit untersuchen können oder andere Biomarker und dann Erkrankungen erkennen und nicht mehr eben in die Vagina gucken müssen. Das ist schon ein sehr, sagen wir mal, eine Untersuchung von gestern, die wir heute noch durchführen müssen auch, weil wir keine anderen Möglichkeiten haben, oft, aber deutlich auch zu oft durchführen, als wir das tun sollten. Und dann braucht man vielleicht auch nicht mehr diesen gynäkologischen Stuhl.
Sie sind ja immer noch auch im Kreißsaal und viele Jahre schon tätig. Was war das schönste Erlebnis aus dem Kreißsaal, das Sie immer noch berührt, wenn Sie zurückdenken?
Oh, im Kreißsaal gibt es ganz viele schöne Ereignisse. Ne? Jede Geburt ist wirklich so, dass sie sehr berührend ist. Wobei ich jede Geburt auch jedes Mal wirklich mir das Herz aufgeht und auf der anderen Seite ein Stückchen schwerer wird, weil ich denke, wow, was Frauen alles so leisten und was sie für unsere Gesellschaft tun, das ist so viel Kraft und so viel Macht auch. Und es wird oft so abgewertet. Von daher, das ist immer sehr, sehr schön. Meine eigenen Geburten waren natürlich auch sehr, sehr schön. Babys sind süß und deswegen gibt es gar nicht so die tollste Situation. Ich finde es schön, dass wir es in der Geburtshilfe schaffen, immer mehr auch uns auf einer Augenhöhe mit Hebammen und den Familien weiterzuentwickeln, dass wir verstehen, dass alle unbedingt ihre Perspektive einbringen können und sollten und dass wir dann eine starke Geburtshilfe formieren können.
Mhm. Ja, ja. Denn jetzt so Gewalt unter der Geburt ist ja auch ein Riesenthema.
Ja.
Personalmangel. Ich weiß, ich wurde bei der zweiten Geburt einfach da allein gelassen. Die Hebamme dachte wahrscheinlich, die schafft das schon, weil sie drei Frauen gerade hatte, rannte dann hin und her. Oder es wurde kristallert. Also ich glaube, sowas macht man eigentlich auch nicht mehr. Mein Mann dachte, oh Gott, lebt die Frau noch?
Oh.
Also ja, deswegen interessant, dass sie versuchen da wahrscheinlich sowas nicht mehr stattfinden zu lassen.
Nein, genau. Ich finde, Geburt ist ein zentrales Lebensereignis. Und wenn wir das als solches auch begreifen und verstehen, dass wir als Gynäkologinnen und Hebammen den Familien Kraft mitgeben können, das muss nicht immer eine einfache Geburt sein. Wir können manche Sachen nicht komplett abschaffen, dass eine Geburt eben auch körperlich herausfordernd ist, dass manchmal eben auch vaginal operative Geburten oder Kaiserschnitte oder so notwendig sind. und dass es manchmal nicht unkompliziert ist, aber es kann trotzdem eine ermächtigende Geburt sein durch respektvollen Umgang, durch Weitergabe von Kraft und Wissen und so, sodass dann diese Familie auch gestärkt weiterziehen kann. Und das finde ich schön.
Ja, wunderbar. Danke für dieses tolle Gespräch, Mandy Mangler. Das ja wirklich richtungsweisend für mich zumindest war. Also auch Ihr Buch, ich empfehle es jedem zu lesen.
Und vielen Dank.
Ja, denn ich finde irgendwie, dass man jahrelang so vieles missverstanden hat, was einen selber angeht, schon wirklich bedenklich. Also danke für die Aufklärung.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch.